Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Ein herzliches Willkommen, eine neue Woche, ein neuer Podcast. An meiner Seite Timo Scheider, Eddie Mielke. Männer, ich freue mich, wir sind wieder zu dritt.
Ja, schon wieder, du Pfeife. Gestern hat es kaum noch gereicht für Verabschiedung am Nürburgring in der Eifel. Und jetzt gucken wir uns schon wieder ja per Videochat und natürlich für unseren Podcast in die Gesichter. Wahnsinn. Ich habe mal eine Frage an euch beide. Ich bin ja Motorsportfreak, ne? Ich glaube, die meisten, die sich das hier anhören, auch. Ich habe eigentlich, seitdem ich nach Hause gekommen bin gestern Abend, nur ja, das Wochenende aufgearbeitet. DTM geguckt, IDM geguckt, MotoGP geguckt, Formel 1 Zusammenfassung geguckt. Wie macht ihr das?
Also ich habe Formel 1 geguckt, ich habe Formel 2 geguckt, ich habe DTM geguckt. Den Rest lasse ich mir von dir erzählen.
Respekt, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, weil ich tatsächlich gestern Abend bei mir nach Hause, mit dem Auto nach Hause gefahren, die über 600 Kilometer und mit mehrfach im Stau gestanden und habe dann tatsächlich eigentlich nur noch eins gemacht, ins Bett gegangen. Heute Morgen um 8 Uhr war ich wieder in der Firma und habe gearbeitet. Also du hast ja auch noch gearbeitet, wie ich gesehen habe, Herr Killing. Ne? Du warst ja auch schon irgendwie wieder kurz mal in München und dann wieder kurz nach Hause und so. Aber ja, ich habe online das eine oder andere mitbekommen, aber deswegen sind wir ein Team und können im Podcast das bequatschen, was so alles passiert.
So sieht's aus. Ich habe übrigens auch gearbeitet. Ich habe euch nämlich auf der Schalte mit den Run Racing Kollegen vertreten. Das war sehr interessant. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nächstes Wochenende wird leider ohne Timo, weil du fährst ja wieder Rallycross, alter Auto-Rennfahr-Profi. Ja. Leider ohne Timo, aber dafür mit Martin Tomczyk. Wir werden sehr interessante Sachen im Programm haben. Sehr schön.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Das habe ich heute in der Tat verpasst. Aber ich fand erstmal das Rennwochenende, was wir gemeinsam erlebt haben, also die DTM-Halbzeit quasi, Saisonrennen 9 und 10, fand ich überragend gut. Ich muss sagen, mir persönlich hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem aber Eifelwetter, typisches Eifelwetter, stahlblauer Himmel und 25 Grad, das gibt's da eher selten, ne?
Ich habe Sonnenbrand. Unsere Maskenbildnerin, die Susi, hat mir empfohlen, also ehrlich gesagt habe ich den Sonnenbrand schon von Montag, Dienstag vorher von der IDM vom Sachsenring mitgebracht. Aber die hat mir als Pflichtaufgabe mitgegeben, dass ich mir eine schöne Pflege kaufe für die Stirn, damit sie sich nicht so abquälen muss.
Und unser Podcast-Hörer denkt so, ey, ich will was über Motorsport hören. Jetzt reden die da genau, über Pflegemittel.
Pflegeprodukte.
Wir können, wir können doch über andere Sachen reden. Während wir uns hier auf den Podcast vorbereitet haben, der Kollege Killing und ich nämlich, war der Kollege Scheider beim Corona-Schnelltest Drive-In. Timo, erklär mal, wie das geht und warum.
Ja, völlig cool, dass es das gibt auf jeden Fall. Ich habe mich bedankt bei den Damen und Herren gerade eben. Tatsächlich bei mir, unweit von mir, hier in Lindau, in der Corona-Drive-In-Station. Du fährst da rein mit dem Auto, lässt dich einmal registrieren mit deinem Ausweis beziehungsweise auch mit deiner Versicherungskarte und dann geht's schon los. Und dann kommt da so ein netter Herr, der aussieht wie einer, der die Ghostbusters jagt und steckt dir so ein Stäbchen in den Hals. Einmal in die Nase, du wirkst einmal, du kriegst einmal Pipi in die Augen und dann war es das. Und dann
Hast du den Corona-Test in der Nase gemacht? Also ich hatte mittlerweile auch, ich glaube, 5 oder 6 Corona-Tests oder noch mehr, aber ich hatte ihn noch nie in der Nase. Ich hatte bisher immer dieses ewig lange Ding im Hals.
Ja, ich habe den Antikörpertest einmal gemacht, der mit Blut ist, was relativ easy ist. Hab dann bei der FIA, bei der Rallycross WM in Schweden in die Nase und das ist wirklich boah, ganz was Besonderes. Und dann habe ich ihn tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal in den Hals gekriegt. Und der Hals finde ich jetzt auch unangenehm, weil er drückt das ja schon irgendwie hinten rein. Nase, ja, schön ist anders, aber naja. Wir wollen ja über Motorsport reden und ich brauche diesen Corona-Test eben tatsächlich, um nach Riga zu kommen, zu meinem Rallycross-Wochenende. Aber wir wollten ja tatsächlich über, was wollten wir reden? Über die DTM, die ja richtig geil am Wochenende war. Jetzt zumindest mal als Anfang.
Mir fällt aber noch was anderes ein, wo du gerade Hals sagst, weil ich komme jetzt schon mal, das ist jetzt nicht geplant, also nicht, dass irgendeiner dazuhört, denkt, wir haben hier ein Prozedere und einen Ablauf und so ein Scheiß. Nee, haben wir nicht. Wir reden, wie Kumpels miteinander reden. Und weil du gerade Hals sagtest und Stäbchen im Rachen und Würgereiz, fällt mir eine Szene des vergangenen Wochenendes ein. Und das ist gleichzeitig auch, sage ich jetzt schon mal, ich presche da ein bisschen vor, mein Top des letzten Wochenendes. Nämlich Timo Scheider, der ja in allen Rennklassen auf der Nordschleife schon Rennen gewonnen hat, hat sich bereit erklärt, die Kollegen, die geliebten Kollegen wie Tobi Schimon, wie unsere Susi aus der Maske, wie der Mike, der Social Media betreut und natürlich Nico Liesch, unsere Produktionsallzweckwaffe, um die Nordschleife zu kutschieren. Ich habe ein Auto besorgt, was auch nicht ganz schlecht war, aber die Gesichter von den Jungs und weil du gerade erzählt hast, ja, mit dem Stäbchen, Würgereiz und ne, Tobi Schimon, ich empfehle den Vlog von Tobi Schimon, der war kurz vorm Kotzen, oder Timo?
Ja, der hat bei Kilometer 15 mal probiert, mir was mitzuteilen und im Satz hat er dann plötzlich einmal so gemacht und wurde still und hat tatsächlich gesagt, er musste sich stark konzentrieren, um bis Ende der Runde nicht ins Auto zu kotzen. Und wir haben ein richtig gutes Auto gehabt, dank der Ringtaxi Company, dank Eddie, der das organisiert hat, sind wir mit dem Porsche GT2 RS gefahren und das war ein richtig geiles Auto. Wir waren natürlich auch mit Abstand das Beste wahrscheinlich, was da gefahren ist an dem Tag. Deswegen haben wir auch ein leichtes Spiel gehabt, überall schön vorbeizukommen.
Ich habe schon, Männer, ich habe ja die große, ich habe ja die große Freude gehabt, vor einem Jahr zu meinem Geburtstag, habt ihr mir ja da eine Fahrt geschenkt und da bin ich mit dem alten Freund von Timo, mit Andi Gülden gefahren, der übrigens in der DTM-Trophy am Start war und da bin ich morgens um 7 die Nordschleife mit so einem Mercedes-AMG Schlag-mich-tot-Teil, unfassbar, also ich kann nur jedem Motorsport-Fan sagen, wer das noch nicht erlebt hat, Freunde, ihr müsst dieses Geld mal investieren und das machen, also die strahlenden Augen unserer Maskenbildnerin Susi und Tobi Schimon und Nico und Co., das war schon geil, aber und klar, mit Timo fahren, glaube ich, das ist auch nochmal was ganz Besonderes, weil wir uns natürlich auch kennen, weil da ein enges Verhältnis herrscht. Aber überhaupt diese Nordschleife, diese 25 Kilometer in 8 Minuten oder was du da gefahren bist, Timo.
Ey. Ja, also jetzt, ich habe auch gesagt, also das Problem ist jetzt für diejenigen, die mitgefahren sind, bei mir jetzt in dem Fall, es wird unglaublich schwierig, das jetzt nochmal zu toppen und eine Emotion zu finden im Auto auf irgendeiner Rennstrecke dieser Welt, die nur vergleichbar ist. Das wird es nicht mehr geben. Die Nordschleife ist die Nordschleife und das, sag ich mal, mit so einem Mega-Auto dazu noch, ja, ohne Worte, geiler geht's echt
nicht. Die sind echt versaut, Timo, ne? Also das sehe ich richtig, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal erlebt. Und das Kuriose daran ist, also wir haben mal von dem Hermann vom Ringtaxi wirklich ein optimales Auto bekommen, neueste Generation. Tobi Schimon, unser VJ, Filmemacher, auch eine Allzweckwaffe, der auch alles kann, der ist vom Nürburgring in den Europapark gefahren, um mit seiner Familie und seinem Kind Karussell zu fahren. Ich glaube, der wird enttäuscht sein. Der wird aus der Achterbahn aussteigen und wird gefrustet sein und sich lieber nochmal zurückwünschen, lieber noch eine Runde Nordschleife mit dem Scheider in einem schönen 911er RS3. Also, absolut, ne, super.
Aber Jungs, lass mal über das Rennen reden.
Ja, welches?
Oder beide Rennen vielleicht. Weil natürlich unsere Hörer auch so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht Struktur in diesen Podcast bringen, möchte mich hier entschuldigen, wenn ich das nette Geplaudere unterbreche, ne? Aber erstens haben wir gesagt, wir machen heute eine kompakte Folge. Punkt 1. Punkt 2, wie fandet ihr die Rennen? Robin Freins ist für mich der Mann des Wochenendes. Da bin ich auch bei meinem Top übrigens, weil ich mich über diese Freude, gerade beim Team Abt, so gefreut habe. Im Instagram-Kanal von der DTM gibt es einen herrlichen Zusammenschnitt. Buddy, you made it und so. Second one, also zweiter DTM-Sieg, ist ja ein ganz besonderer, glaube ich, der zweite Sieg für ihn. Für mich Robin Freins, mein Mann des Wochenendes.
Timo.
Ja, oh, Stille. Also Stille im Podcast. Was ist denn jetzt los?
Ja, mal so ein bisschen reflektieren. Ne? Also ich glaube, wir haben gesehen, dass ein Robin Freins es mittlerweile schafft, seine Schwäche, die eben das Rennen war und das Gespür für den Drop des Reifens über die Distanz. Ich glaube, das haben wir erlebt, dass diese Schwäche abgestellt hat. Seit Assen, da war ja die Frage mit dem hohen Grip in Assen, wie ist es am Nürburgring? Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft, diese Qualifying-Stärke plus die Rennstärke jetzt auf den Asphalt zu bringen.
Und das weißt ist du noch, natürlich, Timo, weißt du noch, wenn ich dich unterbreche, weißt du noch letzte Woche, wo ich gesagt habe, ich glaube, das hat irgendeinen Knoten gelöst?
Ja, es ist definitiv so. Ich meine, das haben wir ja in Assen auch schon besprochen. Es ist definitiv so, wenn du deinen ersten Sieg einmal weg hast, dann ist plötzlich alles anders, ja, dann ist es viel, viel leichter für dich. Das heißt, du kriegst zwar nichts geschenkt, aber alleine so ein bisschen die Leichtigkeit, mit der du ins Auto steigst und was der Kopf dann eben auch ausmacht, das sind die letzten Hundertstel, die es ausmacht. Und der ist ja mehr als auf Augenhöhe mit Nico Müller momentan und macht nicht nur Nico Müller, sondern auch gleichzeitig dem Rest der Welt das Leben gerade ganz schön schwer. Wenn der früher in Tritt gekommen wäre in der Saison, dann wäre der vielleicht sogar derjenige, der jetzt punktemäßig dann ein bisschen Vorsprung hätte.
Also ich sage dazu nur eins, ich habe deshalb eine kleine Pause gelassen, weil wir wollen uns ja dann auch im Live-Kommentar, auch in der Kommentatorenkabine nicht so oft ins Wort fallen, nur kurz zur Erklärung. Aber Killing, weißt du was, du hast immer noch keine Ahnung, du hast immer noch nichts gelernt. Robin Freins Mann des Wochenendes, spinnst du eigentlich? Hast du den Müller gesehen? Es müllerte in der Eifel, aber sowas von gewaltig. Und wenn nicht dieser scheiß Sensor kaputt gegangen wäre, dann hätte der Müller die alle weggemüllert. Und du kommst hier mit dem Holländer, ja? Du kommst hier mit dem Holländer. Der hat doch nur, gewonnen, weil bei Müller der Sensor kaputt war.
Pass mal auf, mein Freund, da kommt aber alles zusammen. Ja. Motorsport, das muss ich dir doch nicht erklären, ist eine Verbindung, es ist ist ein gemeinsames Miteinander, ist Teamwork, ein gutes Auto plus eine gute fahrerische Leistung. Und in dem Fall ist halt der Sensor kaputt gegangen oder whatever kaputt war. Es war halt einfach Kacke. So, und dann fährt das Ding eben nicht so schnell. Natürlich war Nico Müller ein überragender Mann des Wochenendes, aber für mich ist es Robin Freins, weil ich mich halt in der Woche davor festgelegt habe und in diesem Podcast gesagt habe, Robin Freins, ich glaube, der kommt, ich glaube, da passiert noch was. Ich könnte mir, also für
ja,
mich,
ich glaube, damit hast du ja auch recht. So. Also du hast ja recht, auf jeden Fall.
Jetzt sagt mir der Nils, ich habe keine Ahnung.
Ich bringe
ja bewusst ein bisschen Schärfe ins Gespräch, ja, damit dir mal was passiert.
Das ist ja alles richtig gemacht.
Weil, ne, wir brauchen Likes, also Punkt 1, wir brauchen Follower, wir brauchen Leute.
Halt
die Klappe, ich bin immer noch lauter als du. So, wir brauchen Follower, wir brauchen Leute, die hier mitmachen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ich habe mir gestern auf der Rückfahrt nämlich ein paar Podcasts angehört und die scheißen sich an, die beschimpfen sich. Und das machen wir jetzt auch mal. Also Killing hat keine Ahnung
von der Detail. Viel zu gern für.
Pass mal auf, das ist das erste Mal, dass ich diesen Podcast aufzeichne. Auf meinem Schoß sitzt mein vierjähriger Sohn. Ja. Und jetzt kommst du, ja? Jetzt kommst du und erzählst mir hier einfach, ja, keine Ahnung.
Ja, aber ja, der Linus versteht das schon. Der Linus versteht das, ja, der weiß, dass ich den Papa mag und dass wir hier ein Team sind. Oder, Linus? Zeig mal kurz einen Daumen. Können wir den Zuschauer ruhig sagen, dass wir hier per Videokonferenz verbunden sind. Ich habe sogar gerade einen Zettel gemalt, den kann er leider nicht lesen, weil da auf dem Kopf steht, Hallo Linus steht da drauf.
Da steht Hallo Linus.
So. Und, aber zum Thema Motorsport, Herr Killing, machen Sie mal noch 20 Jahre.
Ja, ich mache mal 20 Jahre, aber trotzdem.
Aber ich lasse euch zweimal, ich unterbreche euch mal.
Ich lag mit vielen Einschätzungen in diesem Jahr nicht so schlecht. Das will ich dir mal sagen.
Also, und, ihr zwei Theoretiker, gell? Ihr zwei Hobbyrennfahrer am Mikrofon. Pass
mal auf, Timo, hier sitzen zwei Kerle, die schon DTM-Auto gefahren sind. Ja, hier sitzen zwei
Leute, stimmt, die Podcast,
sind alle drei in DTM-Auto selber gefahren
sind. Da hast du recht, das stimmt sogar. Ja,
und ich habe die Kiste nicht abgewürgt.
Ich auch nicht.
Jetzt kommt so ein richtiger Diss ins System. Ich freue mich. Aber komm doch mal
was dabei. Habe ich das Ding abgewürgt?
Nein, hast du tatsächlich nicht. Ich saß ja nebendran, ne? Also, nee, alles gut. Richtig. Alles gut.
So,
jetzt mal auf die Fakten. Sportlich vielleicht so. Ihr habt ja beide ein Stück weit recht. Also, der Robin Freins hat seinen Flaws aus Assen mitgenommen und hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne in Sachen Konstanz gemacht und ist auf jeden Fall noch heißer Titelkandidat, als es vorher war. Das ist definitiv richtig. Und da schreibe ich, was Matthias sagt. Aber der Eddie hat tatsächlich recht mit der Aussage, Müller hat wieder Konstanz im Quali, wieder Konstanz im Rennen. Und wenn es diesen technischen Fehler nicht gegeben hätte, hätte der eben auch am Sonntag gewonnen. Und der hat einen überlegenen Samstagssieg gehabt, wo jeder gedacht hat, verdammt nochmal, in welcher Liga fährt der? Das müssen wir so ehrlich sagen. Und der war auch, Entschuldigung, das zu sagen, aber richtig angenervt von dem, was da passiert ist am Sonntag. Ob wir die Wahrheit gehört haben, wissen wir nicht. Fakt ist, dass da keine Leistung mehr da war. Wir haben es gesehen, Eddie, eben im Kommentar. Das hat 12, 10, 12, 13 km/h teilweise in den Topspeeds gefehlt. Also da war nicht nur Show, dass da was nicht gegangen ist, sondern tatsächlich ein technischer Defekt.
So, während ihr auf der Terrasse gelegen habt heute den ganzen Tag, habe ich Datenstudium gemacht. Also erstmal habe ich mir alles angeguckt, alle anderen Rennserien noch. Und ich habe mir vor allen Dingen angeguckt, und es gibt da immer so eine Zusammenfassung der Daten von so einem DTM-Rennen. Top-Speed-Liste Rennen 2. Wisst ihr, wer der Letzter ist?
Ja.
Nico Müller ist da mit Abstand Letzter. Ne? Und zwar mit deutlich über 10 km/h langsamer als die Jungs vorne. Und da komme ich jetzt gleich, auch das ist nicht abgesprochen, komme ich jetzt gleich zu meinem Flop des Wochenendes. Und mein Flop des Wochenendes ist, sorry, ich sag's erneut, habe ich schon mal gemacht in dieser Saison, ist BMW. Weil wenn die es noch nicht mal schaffen, an einem Müller mit einem kaputten Sensor und überhaupt gar keiner Leistung vorbeizufahren, dann stimmt da was nicht.
Ja, bin ich bei dir. Das stimmt in der Tat, zumal ja Nico Müller im Fünfter, glaube ich, ist er geworden. Ne?
Richtig.
Ja, genau.
Und dahinter Sheldon van der Linde, und der hat ihn eben nicht gekriegt, obwohl die Müller-Kiste eher rückwärts gefahren ist als vorwärts.
Genau. Inklusive Push-to-Pass und DRS-Möglichkeiten noch. Richtig. Auf Sheldon van der Linde Seite. Ja,
bin ich hundertprozentig wow. bei dir. Kann man so unterschreiben. Ich glaube, das wissen die BMWler auch. Und ich habe ja nun, ich schaue ja immer in die Augen während der Qualifyings beziehungsweise der Interview-Sessions mit den BMW-Jungs, mit Jens Marquardt, ich sehe da eine große Ratlosigkeit. Sie suchen, sie verstehen es nicht. Sie haben im Regen gezeigt von Assen, dass man mit ihnen rechnen kann. Das sind aber immer nur kleine Nadelstiche, die kommen. Aber die Konstanz, der Topspeed, auch die Aerodynamik. Timo, ich weiß nicht, wie du das beurteilst, aber wenn ich diesen BMW da bouncen sehe, da habe ich immer das Gefühl, der hüpft gleich wie so ein Flummi durch die Kurve. Und der Audi liegt wirklich glatt auf der Straße. Ihr habt das ja im Kommentar auch schon super erklärt, woran das liegt und so. Aber also ich meine.
Ja, die haben ein Problem. Ja, du hast vollkommen
das
recht.
Das Paket ist nicht gut auf Augenhöhe mit Audi und damit nicht konkurrenzfähig. Punkt.
Richtig. Also das Bouncen ist ja auch ein Resultat aus der nicht gut genug effizienteren Aerodynamik. Das heißt, der Audi hat eine sehr gute funktionierende Aerodynamik. Der muss gar nicht so tief fahren. Wenn die Aerodynamik nicht so gut ist wie beim BMW, müssen die sehr tief fahren, was auch wieder Abtrieb bringt. Wenn du aber an einen Punkt kommst, wo du dann so tief bist, das habe ich auch schon mal im Kommentar gesagt, wenn die Luft nicht mehr unterm Auto durchströmen kann, dann gibt es eben den Luftstromabriss und dann dieses Bouncing. Und wenn du diese Autos gesehen hast, dann kriegst du ja Gänsehaut, wie die Jungs da in dem Auto durchgeschüttelt werden. Das geht beim Einlenken bis hin zum Einlenken, bis hin zum Bremspunkt. Und dass das natürlich kein Vorteil ist, ist das jedem bekannt und auch klar, aber da muss ein Riesenschritt kommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, Eddie, du weißt es mit Sicherheit, Vierter war Marco Wittmann am Samstag mit 7/10 Rückstand im Qualifying. 7/10, das ist ein No-Go. Da muss ich, und da wird wahrscheinlich auch, das weiß jeder, da muss man nicht extra erwähnen, aber da muss dann Herr Marquardt beim Vorstand anpflanzen und sagen, hey, nicht sagen, sondern er wird dahin zitiert wahrscheinlich, muss erklären, warum das so ist. Und wenn dir die Erklärung fehlt, dann wird die Hose ganz schön kurz.
Ja, wir müssen was machen, muss das Motto sein für die BMW Armada. Was immer man tun kann, weil so blamiert man sich ja letztendlich. Das kann man ja gar nicht anders sagen.
Ja.
Ich sag das,
ja,
ich sag
der,
das,
der Punkt ist,
Matthias,
ja,
warte, ich sag das noch plastischer, um es wirklich den Zuhörern deutlich zu machen. Wir sind ja jetzt die Grand Prix Variante gefahren, zum ersten Mal seit 2001 mit dem Schumacher S. Da sind 2,5 G, die da an stehen und man fährt damit über 200 durch diese Kurve. Im Qualifying-Trim sämtliche Top-Audis konnten da voll richtig durchfahren.
Richtig.
Und kein einziger BMWler, mit dem ich gesprochen habe, konnte da voll durchfahren. Das sagt doch schon alles, oder?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Aerodynamik. Da sind sie definitiv nicht gut genug bei BMW. Und der Audi war da schon immer gut, muss man sagen, was die aerodynamische Effizienz betrifft. Und die kommen halt gar nicht in die Bredouille, eben das Auto zum Beispiel so tief fahren zu müssen, um diesen Abtrieb zu generieren oder eben das Flügelwerk so extrem anzustellen. Ja, also du hast dann irgendwie bei BMW das Problem, du musst schneller fahren, das heißt, du musst mehr Abtrieb generieren, um überhaupt eine Chance zu haben, kommen aber dann eben in den Bereich, der nicht funktioniert. Also das ist für die gerade scheiße.
Ich habe da einen Gedanken noch gehabt und das denkt mal drüber nach oder können auch die Fans mal drüber nachdenken. Also wir sind ja jetzt gehen gerade so relativ hart mit BMW ins Gericht nach diesem Wochenende, was man aber tun muss, weil ich glaube, die wahre Stärke hat sich jetzt an diesem Wochenende gezeigt, eben bei bestem Wetter auf einer der klassischsten, vielleicht besten deutschen Rennstrecken, der bekanntesten neben dem Hockenheimring, die wir eben haben, auf der Grand Prix Strecke dort. Der Punkt ist doch der, BMW hat durch die Siege von Lukas Auer, aber auch natürlich von Sheldon van der Linde, ich sag mal, für positive Schlagzeilen gesorgt. Und das übertüncht dadurch so ein bisschen die ehrlicherweise insgesamt schwache Leistung aller BMW, die da ist, oder? Bin ich dazu hart?
Nö, ich glaube, es sieht so ein bisschen von außen betrachtet so aus, dass die auch zu lange brauchen, um das Setup-Fenster zu finden, wo das Auto funktioniert. Ja, ich habe das immer wieder im Kopf, dann zweite Wochenende Lausitzring, da kam dann plötzlich ein Sprung nach vorne. Aber wenn die frisch auf eine Strecke kommen, wo alle bei Null erstmal anfangen, dann wird es schwierig. Jetzt merkt euch mal, was ich jetzt gesagt habe und wartet mal, was nächste Woche passiert, ob der BMW da näher dran ist. Weil ich glaube natürlich jetzt, die Erfahrungen von diesem Wochenende werden genutzt, die kommen vielleicht enger an ihr gutes Fenster, wo das Auto funktioniert. Die haben in der Tat definitiv ein Problem, also die werden jetzt nicht die Lücke völlig schließen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass nächste Woche der BMW näher dran ist als diese Woche. Nicht, weil wir eine kürzere Strecke haben, Ja, nein, nicht deswegen. Also nicht den Abstand gesehen, rein theoretisch kann man ja plus minus umrechnen, was das in Abstand dann bedeuten würde. Aber ich glaube einfach, weil die durch mehr Informationen, mehr Daten dann besser das Fenster treffen.
Ja, und da gebe ich Timo absolut recht, lieber Matthias, lieber Linus. Ich glaube, wir müssen gleich mal irgendwas Spektakuläres machen, weil Linus sieht ein bisschen gelangweilt aus beim Zuhören hier.
Ja, das sieht man im Podcast ja so schlecht.
Also von daher macht ja nichts, deswegen beschreibe ich es. Geht schon. So, Preseason-Tests haben auf der Kurzanbindung stattgefunden und nicht auf der Grand Prix-Strecke. Das kommt jetzt auch nochmal dazu, deswegen gebe ich, wie fast immer eigentlich, meinem Experten Timo Scheider 100% recht und sage, die BMWler werden nicht so lange brauchen, um in dieses Fenster reinzukommen wie letztes Wochenende, weil die Grand Prix-Variante, ja, weißt du selber, Timo, weil du bist ein alter Sack, du bist einer derjenigen, der da schon gefahren ist, damals in der DTM, aber das war eine völlig andere Strecke und die Daten kann man natürlich auch vergessen von damals, weil es gibt faktisch keine, weil es waren andere Autos, also das ist für Class One Reglement für die aktuellen Autos der DTM eine Chance für BMW am kommenden Wochenende, dass sie die Daten haben vom Preseason-Test und diese, ja, im Sinne der Zuschauer, im Sinne der Spannung, hoffentlich gut auslesen.
Übrigens, ja, Timo Scheider, der Einzige, der am Wochenende da war, der die Grand Prix-Strecke damals schon gefahren ist, ne? In deinem ersten Jahr, glaube ich, für Opel 2001.
Ja, mein zweites Jahr, also 2000 mit der neuen DTM bin ich ja eingestiegen. Ach,
du hast 2000 angefangen.
Ja, genau. Und da sind wir die lange Variante gefahren. Danach gab es ja immer die Diskussion von Hersteller und auch von Marketingseiten der ITR, dass man gesagt hat, und Herr Aufrecht hat immer gesagt, diese Autos müssen mehr bei den Fans vorbeikommen. Das heißt, wir müssen die Streckenlänge verkürzen, um öfters die Autos zu sehen auf der Fanseite. Aber wir haben halt sehr oft super geile Rennstrecken damit kastriert und haben gute lange Geraden auch ein bisschen kastriert, in dem Fall, dass man eben keine Windschattenduelle hatte und so weiter. Deswegen bin ich Fan davon, wenn wir auf den Rennstrecken so fahren, wie sie in der Originalfassung eigentlich wären.
Ja, machen wir ja bald noch in Zolder zum Glück.
Ja, genau. Freue
ich mich übrigens auch drauf. Aber sag mal, es ist Halbzeitbilanz, ne? Also wir haben jetzt mehr als die Hälfte der Rennen, mein Gott, Wahnsinn, überlegt euch das bitte, wie schnell diese DTM, diese Corona-DTM-Saison ist. Wir haben die Hälfte schon rum. Also wir haben Nico Müller, wir haben Robin Freins auf der 2 und wir haben den Champion René Rast, der letztes Jahr alles in Grund und Boden gefahren hat und die DTM bestimmt hat im Moment auf Platz 3. Rückstand ist schon ganz ordentlich. Müller, in der Tat natürlich der Vizemeister, der Mann der ersten Saisonhälfte, ne?
Ohne Zweifel, da gibt's überhaupt gar kein Vertun. Ich meine, ich sag's nochmal, wenn der Sensor nicht kaputt gegangen wäre, dann hätt's in der Eifel richtig gemüllert. Ja, ja, aber du musst dir ja die Performance bis dahin angucken. Ne? Ja. Auch wenn der in Schwierigkeiten gerät. Und das ist der große Unterschied bei Nico Müller.
Ja, deswegen sag ich's doch.
Also, natürlich ist der Nico der Mann der Saison.
Ja, also Eddie, da muss ich auch nochmal einhaken, weil, wie du sagst, unter Druck, der funktioniert unter Druck. Du erinnerst dich, im Qualifying 2, ja, da versemmelt er den ersten Schuss und er weiß, jetzt habe ich noch genau eine Runde. Der war zu dem Zeitpunkt mit der Zeit aus dem ersten Schuss, war der auf B12 oder 13 irgendwo, keine Ahnung. Und dann hat er einen Schuss und brennt da einfach mal wieder so eine Zeit hin und steht vorne. Ja. Und das war eigentlich so ein bisschen auch meine Enttäuschung vom Wochenende, kann ich mal sagen. Also obwohl Nico Müller ist für mich mein positiver Aspekt dieses Wochenende, mega Performance wieder, all over the top. Aber das Negative, was mir aufgefallen ist, auch mit dem Nico Müller, der steigt nach der Pole Position, nach diesem Monsterdruck, diese eine Runde zu performen, aus. Null Emotionen bei uns im Fernsehen. Null. Er hat gar nichts gesagt. Und hat das Visier so halb auf so 3 cm Spalt geschlossen und ist auf die Waage gegangen. Ich dachte, Alter, flip aus, was ist los mit dir, Junge? Das ist eigentlich der Moment, wenn du die perfekte Runde hinzimmerst, wo du eigentlich mehr nicht tun kannst und da hast nur du das Steuer in der Hand und kein Team ist dafür verantwortlich und niemand, sondern nur du. Und diese Emotion hat mir gefehlt. Deswegen ist Nico Müller mein Top und mein Flop gleich.
Ja, das ist nochmal eine Wahnsinnsbewertung. Krass. Super.
Ja, das finde ich auch krass.
Ja, finde ich auch gut.
Bei BMW. Aber das glaube ich, damit haben wir die Top und Flop an der Stelle ja auch abgehakt. In der Tat, Nico Müller, was ich übrigens von Nico Müller auch nochmal auf die Top-Karte irgendwie einzahlen will, weil das habe ich lange nicht gesehen. Er hatte das Sensorproblem. Er war dann natürlich klar bei uns der Top-Angefragte für die Interviews, hat ein bisschen gedauert, bis er gekommen ist. So, warum? Weil er ins Parc Famille gegangen ist und weil er erstmal seinem Teamkameraden, Robin Freins und den anderen, gratuliert hat. Und das fand ich vom Meisterschaftsführenden, der hier mit einem technischen Defekt und allen Grund gehabt hätte, richtig abzukotzen und richtig sauer zu sein. Der war auch nicht glücklich, das muss ich sagen. Ich habe ihm danach das Mikrofon unter die Nase gehalten. Aber erstmal geht er dahin und sagt artig herzlichen Glückwunsch und umarmt Robin Freins und gratuliert. Das fand ich schon eine ganz große Geste.
Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Geheimnis, warum zum Beispiel diverse Motorsportforen heute rätseln, was ist das Geheimnis der Äbte? Robin Freins und Nico Müller sind Teamkollegen, Robin Freins und Nico Müller sind Freunde und Nico Müller kriegt gerade richtig einen drüber, weil er führt das Rennen an und dann geht so ein scheiß Sensor kaputt und er geht aber trotzdem als erstes nicht zu Killing zu Sat.1, weil wir müssen ja Promotion machen, nee, der geht ins Parc Fermé zu seinem Teamkollegen und Timo, du kannst es besser beurteilen als ich, aber ich glaube, das ist das Geheimnis an dieser unglaublichen Serie und der Riesenvorsprung, den Abt Sportsline dank der Performance des Meisterschaftsführenden, des Meisterschaftszweiten, also Nico Müller und Robin Freins, im Moment in der Meisterschaft vor allen anderen Teams hat, der unterstreicht das so ein bisschen. Und ich glaube, so funktioniert die DTM, da muss man wirklich, egal ob in guten oder schlechten Zeiten, einfach zusammenhalten, zusammen performen. Und das hat Nico Müller, Matthias, da hast du völlig recht, perfekt demonstriert.
Ja, also das muss ich, da muss ich nochmal unterschreiben, die Äbte, das Team von ihm haben schon seit Jahren darauf einen Riesenwert gelegt, dass das Teamspirit super ist. Also ich war ja auch schon in ein paar Teams auf dieser Welt unterwegs. Es gab noch kein Team, bei welchem das Thema Teamspirit so groß...
jetzt kriegt der einen Anruf. Sorry,
den muss ich gerade wegdrücken.
Jetzt kriegt der mitten im Podcast einen Anruf. Also Amateur.
Das, ja, unfassbar krass, ne? Das Thema ist ganz klar, dass die Äbte das am meisten und am besten prognostizieren. Die werden jeden Winter ein Winterprogramm aufstellen, wo man das gesamte Team einlädt. Die sind schon nach Las Vegas geflogen mit dem gesamten Team. Muss man sich mal vorstellen, was sie Geld dafür ausgeben, Team Spirit zu leben. Und das ist der Hammer. Und das macht es eben aus. Und deswegen muss man auch sagen, es funktioniert, das Team Spirit, weil, wie du sagst, nicht nur, dass Nico Müller Freins gratuliert, sondern Freins sagt als erstes im Interview, hey, ich habe nur gewonnen, weil Nico das Problem hatte. Ja, der hätte auch sagen können, ist mir alles scheißegal, was da drumherum war. Stimmt. Ich stelle mich hier vorne hin und lass mich feiern. Nee, der hat sich gar nicht so richtig gefreut. Der hat gesagt, ja, aber ich habe nur gewonnen, weil. Und das finde ich auch
das groß. Stimmt. Große, absolut auch große Geste. Und dazu muss man sagen, wenn einer das Team Up natürlich kennt, dann du bist mit dem Team Up zweimal Meister geworden.
Ja.
Insofern ist das natürlich dann auch nochmal eine Erklärung wirklich aus allererster Hand dafür, wie diese Truppe offensichtlich funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich beeindruckt übrigens auch die Ruhe, die Stimmung, insgesamt aber auch die ganze Aura, die von dem Teamchef dort, von Thomas Bielmeier ausgeht. Der gefällt mir, also Thomas Biermeier, der das wirklich gut macht und der hat, also letztes Jahr hatten wir ganz oft Arno Zensen so im Fokus, als damals noch Team des Chefs, Chef des Teams Rosberg, auch ein Grand Seigneur des deutschen Motorsports. Und jetzt dieser Thomas Biermeier, der macht das richtig gut. Also mir gefällt der, auch wenn ich den Funk beobachte oder die Close-Up-Aufnahmen immer beobachte, dann von ihm am Kommandostand, das ist schon großes Kino. Das gilt ja dieser alte Spruch irgendwie, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst und umgekehrt ist übrigens genauso. Und das ist, finde ich, gerade ein schönes Beispiel dafür.
Ja, der ist seit vielen Jahren schon bei Abt. Der war ja mal Teammanager, dann ist er in den Vertrieb international gegangen im System Abt und ist dann wieder zurückgekommen und ist Teamchef geworden. Und er fühlt sich da super wohl und er ist auch der richtige Typ dafür. Er ist so, ja, zwischen Sunnyboy und zwischen Führungspersönlichkeit irgendwo ein guter Mix, würde ich sagen. Und das macht es am Ende auch, wenn du halt mit deinen Leuten auch kommunizieren kannst. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du mit deinem Chef nicht sprechen kannst und dem nicht mal sagen kannst, das ist scheiße und das ist scheiße. Mit dem kann man das, ja. Und der kann wirklich das auch mal nehmen, wenn ein Mechaniker zu ihm sagt, du Thomas, das finde ich nicht gut, dass das so und so läuft, dann hört er sich das an und macht sich Gedanken drüber. Und das ist das, wenn ein Team super funktioniert und Teamspirit passt.
Also, Erfolg von Team Abt, dass die den Meister stellen, sind wir uns da einig oder glauben wir an René Rast? Zur Hälfte der Saison, Eddie?
Den würde ich nie abschreiben. Also und ich kenne ja den René auch schon lange, weil der hat mich auch schon mal als Instruktor ein bisschen betreut. Und ich kenne ihn wirklich schon lange genug. Und das, was er in den letzten 3 Jahren gezeigt hat, die Saison, ich sag's mal so, ist noch lang genug. Und René Rast wird sich seine Gedanken machen. Den würde ich niemals abschreiben. Deswegen bleibe ich bei meinem Lieblingsszenario. Es wird ein Dreikampf. Müller,
aber die Lücke, Lücke finde ich groß. Ich finde die Lücke groß.
Ja, die Lücke ist groß, aber nicht groß genug. Weil wir wissen ja alle.
Und zwar
alle.
Nicht die Lücke des ich meine auch gar nicht die Lücke des Meisterschaftskampfs. Das kann in der DTM wahnsinnig schnell gehen. Aber ich habe am Wochenende zum ersten Mal, als René Rast wirklich da nicht mithalten konnte in Teilen, zumindest mit ganz vorne, da habe ich zum ersten Mal mich so erinnert gefühlt an die erste Saison, die wir gemacht haben. Also die erste Hälfte der Saison 2018. Damals dieser krasse Unfall auch von ihm am Lausitzring und auch dann oft, ne, da war er Champion, der Überraschungschampion des Jahres 2017 als Rookie geworden. Und da hatte er große Probleme am Anfang der Saison. So weit ist es jetzt noch nicht. Aber an der einen oder anderen Stelle fühle ich mich so ein bisschen zurückerinnert.
Ja, aber dann fühlst du dich ja auch dran zurückerinnert, wie er da aufgeholt hat und wie knapp das dann am Ende des Tages war.
Ich rede ja von der ersten Saisonhälfte.
Ja, ja, völlig klar. Ja, ist er dann ein Parallelbild. Erste Saisonhälfte 2020 auch nicht seine. Wart mal ab, ich glaube, wir werden am kommenden Wochenende schon eine Rastantwort erleben.
Ja, ja, ja. Timo, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Wer denkt nach?
Intensiv über das nachgedacht, was ihr da so probiert zu philosophieren, aber ich sag nein. Ich sag nein.
Du sagst, Rast ist raus?
Nein, ja. Einfach, ich habe den René noch nicht so erlebt, wie er jetzt gerade ist. Er kriegt im Qualifying von Nico Müller und Freins im Schnitt 2/10 momentan aufgebraten, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das frustriert ihn gerade so ein bisschen und nochmal, abschreiben ist was ganz anderes. Ich schreibe sicher nicht ab, weil er ist auf jeden Fall immer Siegkandidat und das hat er auch dieses Jahr wieder gezeigt. Aber seit dem ersten Rennen haben wir diese Lücke und wenn ich die Show von dem Nico Müller am Samstag sehe, dann tue ich mir sehr, 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 sehr schwer, dass da einer jetzt kommt und nochmal Gegenwind erzeugt. Ja, ich lege mich da einfach fest, also ich glaube, es geht nichts über Nico Müller.
Wir wollen ja hier auch Meinung machen im Podcast, ne? Und ja. Kennt ihr ja von mir. Ich habe ja in den letzten 2 Jahren immer Jamie Green als Meisterschaftsfavoriten gesetzt.
Ja, vielleicht kommt er noch.
Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mir Unterhaltung für die Zuschauer wünsche. Ich bleib dabei. Ist noch ein Dreikampf. Vielleicht wissen wir aber nach den beiden Rennen am kommenden Wochenende schon mehr.
Ja. Haben wir vor ein paar Wochen schon drüber hier in diesem Podcast drüber gesprochen, ne? Dass wir gesagt haben, nach den beiden Nürburgring-Rennen. Da werden wir zumindest eine grobe Tendenz haben. Ich wünsche mir natürlich auch einen Dreikampf, ehrlicherweise, bis Anfang November, also bis Hockenheim Sonntag. Wenn wir dann noch einen Dreikampf haben, und das war übrigens das letzte Mal, wieder bei dem berühmten Jahr 2017, damals der Dreikampf René Rast, Matthias Ekström und Achtung, Jamie Green. Und am Ende war René Rast der Champion.
Ich habe übrigens gerade eine Botschaft bekommen.
Sieh.
Matthias,
Telefon, Akku
ist gleich leer. Einmal arbeiten mit Profis. Was soll der arme Linus von seinem Papa denken?
Mann. Jetzt lass uns Gas geben.
5%. Genau, lass mal Gas geben. Also DTM, wir freuen uns aufs nächste Wochenende, Freunde. Ihr seid mit dabei, hoffentlich Freitag, Samstag, Sonntag. Nürburgring, kurze Strecke. Also, das wird eine heiße Kiste und wir sehen uns auch alle drei wieder. Wer hat noch Gedanken zum Motorsport? Wer hat noch was auf dem Zettel? Ich habe noch ein Thema, aber macht ihr.
Pass auf, ich mache jetzt in 1:30 ganz kurz mein Update, weil ich bin ja völlig gaskrank und geistesgestört. Ich bin gestern dann irgendwann, nachdem ich meinen Papa, der Geburtstag hatte, besucht habe, nach Hause gefahren und habe mir dann noch bis morgens um 4 alles angeguckt. Ich habe angefangen mit IDM. Jonas Folger war noch nie am Lausitzring, hat 2-mal IDM Superbike gewonnen, fährt nächstes Wochenende, Superbike-WM in Barcelona. Ja, und MotoGP, Marcel Schrötter leider gestürzt, aber Premierensieg von Franco Morbidelli. Und wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Den habt ihr kennengelernt. Der war nämlich letztes Jahr in Assen, damit beauftragt, Bruno Spengler um die Ecke zu fahren in einem DTM-Auto beim MotoGP-Rennen. Und der hat gestern zum allerersten Mal sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen. WM-Führender übrigens auch einer, der mit der DTM schon zu tun hatte, Andrea Dovizioso nämlich.
Völlig also der Hammer, du hast gerade gesagt, völlig das irre. Gibt's gar nicht. Da hab ich überhaupt nicht dafür
gemacht. Quartararo als WM-Führender ist mal eben 2-mal gestürzt. Der ist erstmal im Rennen gestürzt, dann ist er an die Box gefahren, hat irgendwas am Motorrad gemacht und dann ist er direkt, weil sie ja testen wollten, denn die fahren nächstes Wochenende wieder gegen uns. Und glaubt mir, das ist für einen MotoGP-Fan eine harte Aufgabe, wenn man DTM kommentieren muss und zeitgleich läuft MotoGP. Und dann schmeißt der Quartararo das Ding nochmal weg. Das ganz kurz das Update, und ich hoffe, das war nicht zu lang jetzt für Matthias Gilling. Das ganz kurz das Update aus Zweiradsicht. Also das ist am Wochenende passiert. Und nächstes Wochenende geht es schon genauso gut weiter.
Mega Infos, Eddie, danke dafür, weil ich habe das echt nicht mitbekommen, habe das nur am Rande immer gehört, wenn du irgendwelche Informationen aus der 200-Szene hattest. Aber Dovizioso ist gerade, da freue ich mich riesig drüber, weil der Typ ist sau cool, der ist DTM-Rennen schon gefahren, der ist super sympathisch, der ist weg von Ducati nächstes Jahr und schön, dass der jetzt gerade DTM anführt, finde ich lustig.
Mattes, was sagst du denn dazu? Du fummelst da gerade an deinem Headset rum.
Ich versuche gerade meinen Akku hier wieder an den Start zu kriegen. Jetzt sagt das Scheißding mir, dieses Zubehör wird nicht unterstützt. Ich kann euch sagen,
das ist auch heute eine Aufnahme. Das wird unser geiler Chaos-Podcast.
Also ein schöner kleiner Chaos-Podcast, finde ich auch gut. Bin mal gespannt, wie die Tonqualität von uns allen drei dann hier wird. Ich schnibbel das heute Abend noch zusammen und dann geht das alles noch on air.
Scheider kriegt schon wieder Anrufe. Ich glaube, da sind ein paar Agenten an ihm dran, die ihn verpflichten wollen für die Zukunft. Ich habe die Vermutung.
Es ist die heiße Phase, mein Lieber.
Ich habe die Vermutung, Lewis Hamilton dann angerufen, gerade eben, mit seinem neuen E-Sports-Team da, ne? Im Dreck und so. War doch bestimmt
Extreme,
der Lewis.
Extreme E,
aber ja. Weißt du was, Matthias?
Ich möchte eins sagen.
Nee, lass mich nochmal eben. Wenn Lewis Hamilton Matthias den Timo Scheider jetzt wirklich angerufen hätte, der hat ja da das präsentiert, dass er in Zukunft im Dreck mit E-Mobilität unterwegs sein wird. Wenn Lewis Hamilton den Scheider angeklingelt hätte, dann hätte der Podcast sein lassen und hätte aufgelegt.
Falls ich gleich aufgelegt habe, weil mein Akku leer ist, dann macht ihr das Ding einfach zu Ende, ja?
Logisch.
Und dann warte ich mal, was noch passiert. Nee, aber ich habe noch eine Sache ganz kurz, das möchte ich einmal aufs Tablett heben. Wir haben nämlich einen Führenden in der Meisterschaft der Formel 2 und dieser Führende heißt Mick Schumacher. Noch zwei Rennen und der Mick Schumacher hat 8 Punkte Vorsprung. Das ist bei noch 2 ausstehenden Rennen nicht so schlecht, zumal es ja in der Formel 2 echt hin und her geht und Mick Schumacher am Wochenende auch ein tolles Rennen, beispielsweise das längere Rennen, da ist er glaube ich auf 14 oder so gestartet und war am Ende Fünfter. Der Junge macht Spaß, der scheint echt angekommen zu sein und wir werden ihn ja möglicherweise sogar noch in der Formel 1 in diesem Jahr an einem Freitag mal sehen, mal gucken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der einen richtigen Step gemacht hat.
Das Gefühl
ja, das
ist richtig.
Klar, ne? Definitiv, ja. Eddie sieht es genauso. Und es ist aber, wenn man die Vergangenheit beobachtet, ein bisschen das Gleiche wie immer. Ne? Der fängt so ein bisschen hinkend an in seiner Serie. Es dauert und plötzlich ist er da. Und die zweite Hälfte des Jahres wird meist immer deutlich besser bei ihm. Und das ist jetzt tatsächlich genauso. Und jetzt plötzlich führt er die Formel 2 an. Ich freue mich mega für ihn, weil er ein total toller Kerl ist und weil er riesige Last auf den Schultern quasi. Ja, bei mir.
Vielleicht,
ja,
vielleicht ist
der Lewis schon wieder. Junge. Ja, also ja, ich kann jetzt dazu nicht mehr sagen gerade. Es ist ein bisschen
das holen wir im nächsten Podcast aus dir raus.
Ja, auf jeden Fall.
Jungs, ich habe noch 2%.
Ja, also was wollte ich noch sagen? Also Mick, Wahnsinn, mega Last auf den Schultern. Und der ist jetzt kurz vor der Formel 1, vor dem Himmelstor sozusagen, in Richtung Motorsporthimmel. Und das ist schon richtig geil. Also ich würde es ihm gönnen, aber ich wünsche mir auch, dass sie den Jungen nicht zu schnell verbrennen. Also so ein Alpha-Team oder irgendwie eine Möglichkeit, dass er irgendwo nochmal fahren kann in der Formel 1, wäre gut.
Aber ich glaube, Timo, du kennst sie ja auch, der ist bei Sabine Kehm, die langjährige Managerin von Michael Schumacher, in guten Händen. Das ist für uns Pressevertreter zwar vielleicht manchmal blöd, dass wir nicht so an den Mick rankommen, wie wir ran wollen. Die weiß schon, was sie tut, weil die hat die ganze Schumi-Ära mitbekommen. Die weiß, auf was es ankommt. Und im Übrigen, um ganz kurz nochmal einen Schlenker zur Formel 1 hinzukriegen, Ferrari wieder eine Klatsche. Übrigens auf Ferrari Homeground, weil das wissen ja nicht alle. Die Rennstrecke in Mugello gehört Ferrari. Und dann werden die irgendwie 8. und 10., glaube ich. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, das Drama. Auf einer Traumrennstrecke. Die brauchen Schlagzeilen. Die brauchen positive Schlagzeilen. So, und wenn die da, und ich bin mir sicher, Sabine Kehm hat einen Plan dafür, wenn die da halbwegs alle 7 Sinne beisammen haben, dann stricken die da schon ein schönes Paket für den Mick draus und mich würde es auch sehr freuen, weil das ist ein Name, der uns alle bewegt hat, der uns alle beeinflusst hat in Sachen Motorsport und wenn der Mick das fortführen könnte, ja, das wäre so ein bisschen was wie Weihnachten, Ostern und Hochzeitstag zusammen.
Bitte, tut mir einen Gefallen, setz sie nicht in eine Ferrari, die einfach nur hinterherfährt, weil das wäre das Schlimmste für einen Mick Schumacher mit dem Namen in die Formel 1 zu kommen, in das beste Team der Welt und fährt hinterher. Das ist dann schneller der Glamour verflogen, als er da war. Also gibt ihm seine Zeit und lasst ihn sich entwickeln. Ich glaube, Sabine macht das eh, sie weiß, wie das funktioniert.
Ganz genau.
Von daher, da brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass auch Ferrari irgendwann wieder mal die Marke wird, die sie mal war.
Das dauert aber noch länger als der Podcast und das dauert länger, als Matthias Killing noch Akku hat. Definitiv. Und Linus, und Linus ist auch müde.
Ich lege mich fest, wir werden in diesem Podcast noch öfter über den Namen Mick Schumacher sprechen und wir werden darüber sprechen, wie er erster Freitag in der Formel 1 war. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, Männer, ich habe ein gutes Gefühl für diese Folge.
Ich auch.
Ich habe nur ein schlechtes Gefühl für meinen Akku.
Ja, also, wir wollten 30 Minuten machen, wir haben schon 39, jetzt halt mal die Klappe.
Alles super, ganz genau. Ich gehe essen, mein Sushi ist gerade gekommen, alles super. Oh,
herrlich. So, Linus und ich, wir gehen jetzt auch essen, okay? Gehen wir jetzt essen?
Ja.
Ja, wir gehen jetzt essen. Guck mal, Männer, erster Podcast, komplett mit dabei gewesen,
so.
Mein Sohn. Sehr schön. Männer, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank auch für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir mal wieder ein paar Zuhörer.
Ja, ich habe einige mittlerweile gesammelt. Ja, hast du gesammelt? Es gibt einige. Ich habe einige gesammelt, also von daher, schreib weiter auf die Instagram-Accounts gerne von Eddie Milke, Matthias Kelly und meine Wenigkeit. Da können wir jetzt dann nächste Woche, können wir mal ein bisschen intensiver auf die Fragen eingehen, die wirklich dann in den Nachrichten stehen.
So machen wir es. Eddie, leg dich schön hin, ja?
Nee, ich fahre noch eine Runde KTM.
Alles klar. Na, sauber.
Du musst ja KTM fahren jetzt.
Ja.
Überragend.
Der ist herrlich.
Ja, mach das mal.
Also, ihr Raketen, ich wünsche euch was.
Tschüss, du Rakete. Tschüss, Eddie Rakete. Und tschüss, Zuschauer, Zuhörer Raketen. Das ist ein Podcast.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.